Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR1 Leute mit Cornelia Gröschel, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie spielen gerade im alten Schauspielhaus in Stuttgart. Wir zeichnen die Sendung am Mittag auf. Was sind Sie denn, Morgen- oder Abendmensch?
Durch den Beruf tatsächlich zum Abendmensch geworden. Ich gehe viel lieber, bin lieber früh aktiv, aber ab 20 Uhr ist dann meine Hochzeit, weil ich dann funktionieren muss und auf der Bühne eigentlich stehe. Und deswegen habe ich nachmittags so einen Durchgänger und dann geht's abends plötzlich wieder hoch.
Das klingt aber so, als hätten Sie sich zu einem neuen Biorhythmus zwingen müssen.
Ich finde, zwingen nicht, er hat sich dazu entwickelt. Ich bin, wie gesagt, eigentlich eher ein Morgenmensch, Vormittagsmensch und bin da viel lieber aktiv und produktiv. Aber durch den Beruf funktioniere ich inzwischen auch abends sehr gut.
Funktionieren ist ja ganz wichtig in dem Beruf. Und Sie müssen jetzt jeden Abend ab 20 Uhr funktionieren, außer Sonntagabends bis zum 1. Juni. Träumen Sie schon von dem Stück, wie es euch gefällt?
Gute Frage. Ich glaube noch nicht. Meistens schaue ich auf dem Nachhauseweg irgendwelche brutalen Serien auf Sky oder so. Und davon träume ich dann eher. Also jetzt habe ich natürlich gerade Game of Thrones geschaut und jetzt gucke ich gerade 4 Blocks und das hängt dann so ein bisschen nach.
Also das sind die aktuellen Sachen. Jetzt spielen Sie ein Stück, was 400 Jahre alt ist, wie es euch gefällt, von Shakespeare. Es wurde aber von dem Regisseur des Salzburger Landestheaters neu übertragen. Was hat sich denn verändert? Passt das in die aktuelle Zeit rein?
Ich finde ja schon, es gibt natürlich schon Zuschauer, die dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüberstehen und sagen, Mensch, wir wollen doch aber den Original-Shakespeare-Text. Aber was ist denn der Original-Shakespeare-Text? Der ist ja Englisch. Also insofern...
Vielleicht wollen die es auf Englisch.
Naja, also viele sind natürlich verhaftet mit den Übersetzungen von Tieck und aus den 70er, 80er, 90ern. So, und für die klingt das ganz eigenartig, wenn jetzt plötzlich von einem Wrestler gesprochen wird. Allerdings hat Philipp auch immer wieder gesagt, unser Regisseur, dass im Original tatsächlich Wrestler steht. Man muss natürlich überlegen, ob Wrestling heutzutage dasselbe ist wie Wrestling damals. Aber das Wort selber steht drin. Und es wurde auch ein bisschen kritisiert, dass zu viel Englisch gesprochen wird. Aber es ist ja ein englisches Stück. Also wenn dann hier und da mal ein All Right mit eingeflochten wird, finde ich das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Haben Sie sich denn auch mit dem Original auseinandergesetzt oder mit der Neuübertragung?
Nur mit der Neuübertragung. Also ich habe das schon mal gespielt vor 10 Jahren, da hatten wir auf jeden Fall eine ältere Übersetzung, vielleicht von Brasch, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber das Original habe ich tatsächlich nicht gelesen, nein.
Und wie ist Ihre Rolle jetzt heute? Wie kam die zu Ihnen?
Durch den Intendanten Axel Preuß. Also er hat mich gefragt, ob ich Lust hätte zu spielen hier und schon vor einem Jahr, glaube ich. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht, genau.
Sie spielen gerade am alten Schauspielhaus in Stuttgart. Was werden heute Abend Ihre ersten Worte auf der Bühne sein?
Liebe Celia, ich zeige mehr Frohsinn, als ich beherrsche.
Und was passiert dann?
Also meine Cousine versucht mich die ganze Zeit zu animieren, doch fröhlich zu sein. Und ich sage, ich kann nicht fröhlich sein, mein Vater ist verbannt worden und mir geht's einfach wahnsinnig schlecht. Und sie sagt, komm, jetzt sei doch nicht so und lass uns doch irgendwie was Schönes machen. Und dann sage ich, ja gut, okay, dann bin ich jetzt eben doch fröhlich und wir überlegen uns irgendwelche Spiele. Und ich sage, lass uns doch verlieben.
Und Shakespeare in der Neuübertragung, wie es euch gefällt, was war der Reiz an Ihrer Rolle für Sie?
Naja, die Rosalind ist ja eine, die sich als Mann verkleidet und die sich als Mann, wenn sie als Mann verkleidet ist, wieder als Frau verkleidet und das ist wahnsinnig spannend. Und ich bin auch eigentlich gar kein Probenmensch, ich finde es eher anstrengend, 6 Wochen lang zu proben, aber in diesem Fall habe ich es jede einzelne Probe wirklich gebraucht, weil dann da genau zu wissen, wann bin ich wer, das hat sehr lang gebraucht.
Und erstmal die Proben und dann spielen von April bis Anfang Juni jeden Abend das gleiche Stück. Improvisieren Sie da auch zu? Zwischendrin schon mal?
Nicht viel. Also weil wir natürlich uns unser Netz, unsere Struktur gebaut haben. Und der Kollege ist natürlich auch davon abhängig, dass ich das richtige Stichwort liefere. Und Neuübersetzung hin oder her, es sind ja trotzdem komplexe Shakespeare-Texte. Und da herum zu improvisieren wäre nicht so leicht, weil natürlich der Reim oder die Rhythmik irgendwie erhalten bleiben soll.
Und wie schaffen Sie es dann, dass jeder Abend dennoch individuell ist und nicht jeder Abend wieder andere?
Also zum einen ist es natürlich das Publikum. Ne? Wir haben ja jeden Abend ein anderes Publikum. Neulich hatten wir ein sehr bunt gemischtes. Wir hatten ganz oben im dritten Rang sehr junge Zuschauer, sicherlich so 14. In der Mitte ein etwas älteres Publikum und unten das deutlich ältere Publikum. Und das war ein ganz spannender Spagat, irgendwie alle zu bedienen. Und man bekommt die Energie mit und merkt, okay, wer lacht an welcher Stelle und sendet dann ganz viel hinaus.
Aber da sind einem vielleicht auch manche Leute im Publikum sympathischer, die an den Stellen lachen als andere, oder?
Na klar. Man fragt sich jedes Mal, wenn so der erste wirklich coole, gute Witz platziert wurde, denkt man so, okay, warum lachen sie nicht? Was ist los? Und natürlich gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen vor der Pause und nach der Pause.
Weil?
Und vor dem Säckchen und nach dem Säckchen.
Alkohol intens.
Es ist so lustig. Plötzlich lachen die Leute, sind befreit und haben Spaß und gehen mit bei auch manchmal ganz einfachen, schlichten Witzen. Und es ist einfach wirklich toll. Die zweite Hälfte macht immer mehr Spaß.
Sie haben große Erfahrung damit, Stücke über einen langen Zeitraum zu spielen. In Karlsruhe am Theater haben Sie bei Agnes 175 Mal die gleiche Rolle gespielt.
Ja.
Was war da die größte Herausforderung?
Also Agnes war ein 1,5 Stunden Stück, aber ein 1,5 Stunden durchpowern Stück. Und als ich das damals geprobt habe, war ich ziemlich fit, weil ich einfach am Theater und Sport und irgendwie so. Und dann über diese 6 Jahre lang diese Fitness zu erhalten, war eine Herausforderung. Ich habe dann am Ende oft die Vorstellung so mit Red Bull getrunken oder so, damit ich das überhaupt schaffe.
Aber müssen Sie nicht eigentlich fitter werden währenddessen, wenn Sie
immer wieder
spielen?
Die Abstände waren zu groß. Wir haben ja manchmal wochenlang gar nicht gespielt. Und dann plötzlich so aus der Kalten heraus so zack, jetzt wieder 1,5 Stunden durchpowern und rauf auf den Kühlschrank springen und rein, raus, das war dann ein bisschen zu viel.
Also Theater ist auch Hochleistungssport.
Ja, definitiv.
Cornelia Gröschel, 2 Jahre vor dem Mauerfall wurden Sie in Dresden geboren. Sie haben mal gesagt, die ostdeutsche Mentalität hat Sie geprägt. In welcher Situation haben Sie das zuletzt erfahren?
Ich merke es häufig bei einem kleinen, banalen Beispiel, wie zum Beispiel Umzugshelfen bei Freunden oder bei mir selbst. Ich habe es wirklich, als ich studiert habe in Leipzig, erlebt, wie alle meine ostdeutschen Freunde, inklusive mir, sind halt hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und meine westdeutschen Freunde standen unten und haben erstmal drüber gesprochen, wie sie es machen. Und haben überlegt, wie wir den großen Schrank jetzt nach unten bekommen. Und währenddessen hatten meine Freundin und ich ihn schon fast nach unten getragen.
Und das kann man tatsächlich auf Ost und West beziehen?
Ich finde ein bisschen schon. Also natürlich gibt es immer Unterschiede und jeder ist individuell. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Ostdeutschen gerne lieber machen statt reden. Und dafür aber eben auch die Schwäche haben, nicht gut reden zu können. Da schließe ich mich auch nicht aus. So, wenn man irgendwie diplomatisch irgendwas formulieren sollte und irgendwie nett eine Kritik äußern, das ist eher schwierig. Und dafür sind die Westdeutschen eher so, dass sie erstmal drüber nachdenken und erst nochmal das besprechen, wie das im Detail nachher funktionieren soll, anstatt es einfach zu machen. Aber dafür liegt es ihnen auch mehr, diplomatisch Anfragen zu stellen oder zu formulieren.
Haben Sie sich auch erwischt, undiplomatisch zu sein?
Ja, ständig eigentlich. Also weil ich ein, was ist das Gegenteil von Talent? Ich kann wirklich überhaupt gar nicht gut Kritik äußern jemanden gegenüber, sondern ich bin immer so, hau drauf und du musst und du sollst und das muss anders. Und anstatt das irgendwie nett zu formulieren und zu sagen, wie sieht's denn aus und ich fühle mich so und so und so und was man da irgendwie alles Schönes machen kann, das ist nicht so meine Stärke.
Aber ist doch eine direkte Art, kommt doch vielleicht gerade gut an, dass man gleich weiß, woran man ist. Kann man ja auch anders sehen.
Ja, genau, das ist auch etwas, was ich sehr schätze, wenn ich zum Beispiel nach Dresden, nach Leipzig, nach Berlin komme. Aber das kommt nicht immer gut an.
Sie leben jetzt in Karlsruhe. Haben Sie sich da von der badischen Mentalität vielleicht was abgeguckt?
Also, dann müsste ich genauer wissen, was typisch für die Badener ist. Obwohl ich da lebe, habe ich gar nicht so viel mit Karlsruhern zu tun, sondern viel mit Zugezogenen. Ich würde sagen, ich habe die Stadt sehr schätzen gelernt. Einfach weil es ein bisschen eine Gemütlichkeit hat, eine Langsamkeit und irgendwie auch eine Überschaubarkeit. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Und man fühlt sich, also ich fühle mich da sehr wohl inzwischen.
Und jetzt sind Sie total diplomatisch. In diesem Jahr 30 Jahre Mauerfall. Ist das für Sie spürbar? Kriegen Sie das mit? Ist das Thema bei Ihnen auch im Freundeskreis?
Gar nicht so sehr. Also diese Themen spielen mehr in der Familie eine Rolle. Gerade meine Eltern, die das ja die Zeit auch noch erlebt haben. Und da führen die Gespräche fast immer irgendwann in so eine Richtung, in eine politische Richtung, in eine DDR-Richtung, so, wo über die Vergangenheit oder auch über das Vergleichen gesprochen wird. Da ist das mehr Thema als im Freundeskreis, weil meine Freunde tatsächlich über ganz Deutschland verteilt sind inzwischen.
Sie haben mal gesagt, das sind Westler, wir und die, das passt einfach nicht zusammen, politisch. Den Satz, den sagt eine Figur, die Sie spielen, nämlich in dem Film Honigfrauen. Könnte das auch ein Satz sein, den Sie privat sagen?
Naja, politisch, es gibt schon Unterschiede im Interesse ein wenig, aber das ist halt situationsbedingt. Ich erlebe natürlich oft hier in Baden-Württemberg das Interesse für Themen, die die DDR beschäftigen, die ehemalige DDR, dass das nicht so sehr auf Interesse stößt, weil es einfach hier keine Notwendigkeit gab, darüber nachzudenken. Auf der anderen Seite ist hier die ganze Ausländerfrage gar nicht so brisant, empfinde ich so, weil es hier einfach selbstverständlich ist, dass hier so viele Ausländer leben. Und in Ostdeutschland bin ich selber überrascht, wenn ich in ein Schnellrestaurant gehe und alle Bedienungen sind deutsch. Also das insofern ist die Brisanz der Themen ein wenig verschieden. Das stimmt, aber ich würde aber nicht sagen, dass es nicht zusammenpasst. Im Gegenteil, ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir uns alle Mühe geben, dass wir zusammenpassen. Wir sind ja irgendwie ein Land.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Ritualmord, Entführung, Folter, Cornelia Gröschel, damit haben Sie sich als Dresdner Tatortkommissarin in Ihrem ersten Fall befasst oder vielleicht muss man sogar sagen befassen müssen. Wie haben Sie die Premiere erlebt?
Ich habe sehr entspannt in Karlsruhe in einem Restaurant mit Freunden ein kleines Public Viewing veranstaltet und es sind ganz viele unterschiedliche Freunde gekommen, die sie vorher alle nicht kannten und ich habe den Film ja vorher schon zweimal gesehen. Und habe diese anderthalb Stunden sehr entspannt irgendwo im Eck gesessen und mal in aller Ruhe meine vielen Nachrichten beantwortet, die den ganzen Tag über hereingezwitschert kamen und fand das sehr entspannt irgendwie und habe sehr freudig die Reaktionen meiner Freunde beobachtet, die sich dann die Augen zugehalten haben, weil zu viel Blut zu sehen war oder die erschrocken sind und das war sehr amüsant.
Und zu viel Blut und zu erschrocken, wie sind Sie denn, als Sie das Drehbuch bekamen, wie sind Sie damit umgegangen, weil es tatsächlich sehr brutal war.
Ja, also es gab ja kein Gemetzel in dem Sinne, was man gesehen hat. Man hat keine Fleischstücken irgendwo rumliegen sehen oder sonst irgendwelche offenen Wunden. Das heißt, es war zwar von Anfang an ein sehr spannendes Drehbuch, aber es war nicht grausam zu lesen oder zu drehen. Also ich habe schon, also als Kind habe ich mal eine Szene gedreht, wo meine Mutter, also blutüberströmt, irgendwie in der Maske saß. Also meine Filmmutter. Und ich konnte sie eine halbe Stunde lang nicht anschauen, weil es so brutal war. Und das war in diesem Fall ja nicht. Und es war nicht desto trotz sehr spannend und hat mich auch bis in den Schlaf verfolgt. Also gerade wenn man einfach eine Waffe in der Hand hält oder jemanden verfolgt oder verfolgt wird, das nimmt man ab und zu mal mit in den Schlaf.
Das heißt, Sie haben es dann in der Nacht verarbeitet, in Albträumen oder wie sah das aus?
Genau, also entweder ich habe jemanden verfolgt oder ich wurde verfolgt und gejagt und kommt vor.
Und Ihre Figur heißt Leonie Winkler. Da gab es wohl im Vorfeld Diskussionen über diesen Namen. Es war nämlich ein anderer angedacht, Bea Henrichs. Was hat denn dann letztendlich für Leonie Winkler gesprochen? Haben Sie mitentscheiden dürfen?
Ja, ich habe so ein bisschen meinen Senf dazugegeben. Ich habe mich ein bisschen gegen Bea Henrichs gewehrt, weil ich kenne einfach keine Bea aus Ostdeutschland oder so eine. Und Henrichs finde ich auch einen eher westdeutschen Namen, so von dem Gefühl her. Henrichs ist nicht so typisch ostdeutsch. Und ich habe dann selber den Wunsch gehabt, einen Namen zu haben, wie zum Beispiel Leonie, den man abkürzen kann mit einem Männernamen, Leo, oder eine Alexandra, die zur Alex wird, oder eine Charlotte, die zur Charlie wird. Das war mir sehr wichtig.
Warum? Warum ist Ihnen das wichtig?
Ich mochte das. Vielleicht hat auch das ist das auch so eine Vorliebe, weil jetzt zum Beispiel mit der Rosalind, die im alten Schauspielhaus, die dann zum Ganymed wird. Ich mag das irgendwie, wenn das so ein bisschen so ein nicht
so ein Rollentausch dann
so ein
auch.
Rollentausch und etwas, was nicht festgelegt ist, ne? Sondern keine liebliche, weiß ich nicht, nur Leonie oder Leonore, sondern halt auch eine Leo. So, da steckt eben beides drin. Das mag ich. Und Winkler ist dann tatsächlich einfach daraus entstanden, dass ich ein bisschen recherchiert habe und geschaut habe, welcher Name ist so typisch ostdeutsch und viel vorhanden in der Gegend. Und dann fiel irgendwie da mir Winkler ins Auge und dann wurde es die Leo Winkler.
Ein Sechser im Lotto haben Sie über Ihre Rolle als Dresdner Tatortkommissarin gesagt. Warum ist das für Sie der Sechser im Lotto?
Naja, also dadurch, dass ich ja in Karlsruhe lebe, ist natürlich mein Leben wahnsinnig aufgespalten. Ne? Meine Familie ist in Dresden, fast alle beruflichen Termine und auch fast alle meiner Freunde sind in Berlin. Meine Schwester wohnt in Rosenheim. Ich bin einfach wahnsinnig aufgeteilt. Und wenn ich dann drehe, bin ich oft nochmal in einer ganz anderen Stadt. Und der Tatort war eine wirklich einmalige Chance, nicht nur einen tollen Film zu machen und einem sehr etablierten Format im deutschen Fernsehen mitwirken zu dürfen, sondern eben zweimal im Jahr tatsächlich zu Hause zu sein. Und normalerweise geht mein Besuch in Dresden nicht über eine Woche hinaus und jetzt sind es plötzlich 4-5 Wochen am Stück und den letzten Tatort haben wir sogar beide hintereinander gedreht. Das heißt, ich war 2 Monate dort und das ist sehr toll.
Ziehen Sie dann zu Hause wieder ein? Wie ist das während der Dreharbeiten?
Jein. Ich wohne mit meinem Bruder gemeinsam. Also weil die Familie ist sehr aufgestreut, auch in Dresden schon. Und die letzte Zeit habe ich mit meinem Bruder in einer Wohnung gewohnt.
Sind Sie selbst denn mit dem Tatort aufgewachsen?
Ja, also nicht jeden Sonntag, aber doch relativ regelmäßig, ja. Oder ich habe auch mal eine Zeit lang mit Nachbarn immer geschaut. Dann haben wir bei einem gekocht und bei dem dann geschaut, irgendwie gemütlich in Jogginghose und Puschen. Also ja, doch, ich verfolge das schon sehr, auch was die Kollegen da machen.
Wo es ja echt eine wahre Krimi-Flut gibt im deutschen Fernsehen. Allein ARD und ZDF haben mehr als 100 Serien und Reihen aus dem Krimi-Genre. Vom Tatort bis zum Donnerstagskrimi, Soko, Rosenheim, Cops. Die hätten auf Sie auch noch gepasst mit der Verwandtschaft in Rosenheim.
Genau.
Aber wie lässt sich die Krimi-Flut erklären, was glauben Sie?
Gute Frage. Also ich lese ja gerne Krimis. Und das kann ich damit begründen, dass ich es genieße, so gefesselt zu werden von einem Buch, dass ich alles um mich herum vergessen kann und dass ich meine privaten Gedanken und Sorgen und Nöte und was auch immer alles irgendwie gerade ansteht, einfach völlig ausblenden kann und völlig in diesem Buch versinke. Und vielleicht ist das ähnlich beim Film, weil du nicht mal mehr lesen musst, sondern du guckst irgendwie da einfach nur hin. Am Ende geht alles gut aus und dann kannst du beruhigt ins Bett gehen, im besten Fall.
So eine Flucht aus dem Alltag.
Ich würde es, glaube ich, damit verbinden, ja.
Und diese Kritik, die sehr häufig zu hören ist, das Fernsehen vermittelt eine falsche Realität, gerade wenn es jetzt um Tatortermittler auch geht. Mhm. Haben Sie sich da mal mit echten Kommissaren auseinandergesetzt?
Ja, schon. Ich finde aber, also meine Meinung ist, dass wir ja einfach einen Film drehen, einen fiktiven Film. Und ich denke, auch unser erster Tatort war nicht unbedingt Alltag und nicht unbedingt das, wie es tatsächlich passieren würde im echten Leben. Sondern es ist ein Film und er ist verdichtet und er ist auf Spannung ausgelegt. Und ich bin der Meinung, man sollte es so betrachten. Natürlich ist auch mir sehr wichtig, dass die Polizeiarbeit einigermaßen glaubwürdig dargestellt wird und wir nicht die großen Deppen sind, die irgendwie völlig blauäugig ohne Schutzweste irgendwo reinrennen und sich dann wundern, warum sie angeschossen werden. Also da versuche ich ein wenig hinterher zu sein. Und ja, ich habe auch mich mit echten Polizisten getroffen und bin mit denen im Kontakt, sobald die neuen Bücher kommen.
Was für Reaktionen gibt's da von Seiten der Polizei?
Ach ne, die waren eigentlich, also als ich damals in Dresden bei der Bundespolizei war, die waren wahnsinnig herzlich mir gegenüber und haben sich, glaube ich, einfach auch sehr gefreut, dass mir das so ein großes Anliegen war, sie kennenzulernen und ihre Arbeit zu beobachten und dabei zu sein. Und ich bleibe da auch im Kontakt, um irgendwie bei Fragen irgendwie
eine Möglichkeit
genau.
des Austauschs zu
ja,
haben.
Genau.
Mhm.
Ja, genau.
Wie sieht es denn aus? Was gucken Sie sich im Fernsehen an und wo fühlen Sie sich gut unterhalten? Was haben Sie zuletzt da gesehen?
Also ich habe tatsächlich irgendwann mal im ganzen Block alle 7 Staffeln von Game of Thrones mir angeschaut, um jetzt natürlich Feuer und Flamme für die 8. zu sein. Ich schaue mir sehr gerne deutsche Produktionen an, tatsächlich, weil ich das super spannend finde, zu sehen, was meine Schauspielkollegen spielen, wie sie sich entwickeln, was auch produziert wird, weil oft kenne ich die Leute, ich kenne die Regisseure oder die Redaktion oder den Produzenten und fast in jeder Produktion ist irgendeiner dabei, den ich kenne und zu verfolgen, was die machen und was wie sich unsere deutsche Filmlandschaft entwickelt, das finde ich sehr spannend.
Deutsche Einheit, 30 Jahre, feiern Sie das?
Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir, vielleicht ist das mal ein Anlass, das mal zu feiern, tatsächlich. Ich meine, meine Generation, wir jetten unentwegt von Ost nach West und wieder zurück. Viele meiner Freunde pendeln einfach von Westdeutschland wieder nach Dresden und wieder nach Baden-Württemberg oder sonst wohin. Vielleicht sollte man das mal zum Anlass nehmen, tatsächlich.
Machen Sie da überhaupt noch einen Unterschied in Ihrer Generation oder ist es einfach ein gesamtes Deutschland?
Also was ich inzwischen nicht mehr erlebe, ist, dass, oder eigentlich kaum noch, dass es so ein Ach, du kommst aus Ostdeutschland. Oh, naja, dann. So, also da habe ich das Gefühl, dass das vielleicht vor 10 Jahren noch ein bisschen anders war. So, ach Gott, sie kommt aus dem Osten, die Arme, ach Gottchen. So, und jetzt komme ich aus Dresden. Und das ist natürlich, hat Dresden jetzt wieder seinen Ruf weg mit Pegida und Co. Aber es ist nicht mehr so, oh, Ostdeutschland. Das, finde ich, hat sich schon gebessert.
Und Sie haben als junges Mädchen schon Karriere gemacht, mit 9 Jahren schon beim Fernsehen. Dann hatten Sie mit 11 schon eine Kinohauptrolle in Markus Imbodens Film Heidi. Mhm. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Naja, es ist ein Erwachsenenberuf, ne? Das braucht man sich ja irgendwie gar nicht schönreden. Es ist natürlich jetzt so, dass ich profitiere von über 20 Jahren Berufserfahrung mit Anfang 30. Das stärkt mir den Rücken und das gibt mir eine unheimliche Selbstsicherheit in meinem Beruf. Aber nichtsdestotrotz bin ich ab dem Alter von 9 Jahren in eine Welt gekommen, die eigentlich für Erwachsene ist und wo man Geld verdient hat und wo man funktionieren sollte und diszipliniert sein musste. Das habe ich auch gerne gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht. Es war einfach nur immer ein bisschen dieses Gefühl, anders zu sein. Und das war, das hat mich sehr geprägt. So dieses Gefühl.
Kam das aus der Schule oder wo kam dieses Anderssein her?
Überall hatte ich einen Sonderstatus, weil ich ja die Schauspielerin war. Und oh, du kommst im Fernsehen. Und oh, du bist 10 Wochen nicht in der Schule gewesen. Kein Problem. Du bekommst Nachhilfe. So, ich war einfach nicht so wie alle anderen gefühlt. Und das hat natürlich schon ein bisschen geprägt. Und der Versuch, immer wieder dazuzugehören und ganz normal zu sein und auf dem Boden zu bleiben, das hat mich sehr geprägt.
Gab es da etwas, was Sie besonders geerdet hat, was Ihnen geholfen hat?
Ja, meine Schwestern. Weil die beiden einfach ganz klar gesagt haben, so, du bist jetzt zu Hause, komm klar, sei normal, bring den Bilder raus, irgendwie sei nicht so arrogant. Und das haben sie mir einfach wirklich auch auf den Kopf zugesagt. Und das war nicht unbedingt immer schön, aber es hat sehr geholfen, das zu realisieren, dass wenn mir am Set ein Wasser gebracht wird, ist das nicht, weil ich so nett bin, sondern einfach, weil ich funktionieren muss und weil ich jetzt nicht aufstehen kann, um mein Wasser zu holen, sondern das ist Teil des Gefüges. Und dann nicht abzuheben und zu sagen, ja, also mein Trailer ist aber irgendwie einen halben Meter kürzer als der vom Kollegen, das ist ein Problem, das irgendwie einzudämmen.
Das scheint Ihnen auch geholfen haben, sehr früh schon reflektieren zu können. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, zwangsläufig. Wenn man einfach immer wieder auf den Deckel bekommt und jemand zu dir sagt, du bist arrogant und sei nicht so, dann fängst du natürlich immer wieder an, dich zu hinterfragen.
Cornelia Gröschel, neue Dresdner Tatort-Kommissarin, zu Gast in SWR1 Leute. Diese Rolle ist der 6er im Lotto für Sie, haben Sie gesagt. Was kann denn jetzt noch kommen mit Anfang 30? Im Grunde haben Sie alles erreicht.
Ach, das würde ich gar nicht sagen. Ich habe keine Wunschrolle oder ein Format, in das ich unbedingt rein möchte. Ich nehme sehr gerne das, was kommt und versuche das Beste daraus zu machen. Aber natürlich gibt es hier und da die kleinen Pralinen unter den Projekten, die also wirklich, wo von der Geschichte her vielleicht das Herz aufgeht. Oder ich sage, Mensch, der Regisseur und dass der jetzt anfragt, wie toll. Oder die Kollegin, habe ich auch schon oft erlebt, dass ich mich wahnsinnig freue, eine Kollegin oder einen Kollegen kennenzulernen. Und das sind so die kleinen, feinen Besonderheiten, die man dann erlebt. Und davon wünsche ich mir noch viel mehr, dass das ab und zu mal so ein kleines, besonderes Pralinchen kommt.
Was wäre so ein Pralinchen? Liegt so ein Drehbuch gerade bei Ihnen zu Hause?
Auf jeden Fall ein Projekt, wo eben Kollegen drin sind, über die ich mich sehr freue, mit denen ich also im Sommer zusammenarbeiten werde. Und,
Namen darf man da keine nennen?
Nee, ist das noch in nicht, Ihrem das Genre? Ist noch zu früh. Aber so ein kleines Pralinchen liegt zu Hause, ja.
Sie haben ja auch eine der Hauptrollen in Honigfrauen gespielt. Wonach suchen Sie die Rollen aus? Auch nach solchen Faktoren wahrscheinlich?
Ja, also es gibt verschiedene Faktoren. Zum einen natürlich die Rollen, wo mein Herz aufgeht, wo ich sage, Mensch, diese Rolle und die Figur und die Entwicklung, das ist entweder sehr nah an mir dran und ich kann es sehr gut nachvollziehen oder es ist ganz weit weg von mir. Häufiger sind die Rollen näher an mir dran oder ich habe das Gefühl, ja, genau diesen Charakter kann ich so gut nachvollziehen und verstehen, dass ich den füllen kann. Und natürlich gibt es dann auch die Projekte, wo man sagt eben, Mensch, dieser Regisseur, das ist vielleicht eine kleine Rolle oder gar nicht die allergrößte Rolle oder ist ja dasselbe, vielleicht auch gar nicht die allerspannendste Rolle, aber ich habe mal die Chance, 2 Tage diesen Regisseur kennenzulernen. Also auch solche Gründe spielen manchmal
eine Rolle. Da ergibt sich dann ja manchmal auch mehr raus, könnte ich mir vorstellen. Welche Rolle hat Ihnen denn am meisten abverlangt bisher?
Gute Frage. Also es waren oft dann, wenn dann viel Zeit, die investiert wurde. Also die Honigfrauen, da habe ich 3 Monate gedreht in Ungarn und war auch wirklich 3 Monate weg. Und die Tatortrolle ist schon eine sehr spezielle, weil natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit nach sich gezogen wird, so durch diesen Film.
Ist es so, dass Sie in Karlsruhe vielleicht auch auf der Straße jetzt erkannt werden?
Lustigerweise bisher gar nicht. Ich habe es ja auch so ein bisschen befürchtet, aber im Moment ist noch alles ruhig. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ab und zu erkannt werde und die Leute sagen einfach nichts.
Ob das die badische Mentalität ist, sich da zurückzuhalten?
Kann sein. Ich habe auch ein bisschen erwartet, dass es im Zug etwas zunimmt, weil im Zug die Leute eher mal sagen, ach Mensch, wir kennen uns doch und dann, woher kenne ich Sie noch? So, dann kommt man ins Gespräch. Aber seit der Ausstrahlung ist das bisher gar nicht passiert.
Was vermutlich doch ganz angenehm ist, oder?
Ja, ich bin nicht so undankbar darüber, obwohl diese Begegnungen oft sehr herzlich sind und die Leute sich wirklich einfach ehrlich freuen, dass sie plötzlich eine Schauspielerin vor sich stehen haben und vielleicht ein Foto machen dürfen und...
Was sind da so Fragen, die bei Ihnen dann auftauchen? Was wollen die Menschen von Ihnen wissen?
Also die, wenn ich wirklich Menschen auf der Straße treffe, die wollen oft tatsächlich einfach nur ein Foto und freuen sich, mich mal zu treffen und sind erstaunt vielleicht, dass ich in Karlsruhe wohne oder wie auch immer.
Das war's dann schon mit Interesse. Hauptsache,
das war's dann eigentlich.
Mit
ja,
Cornelia
tatsächlich.
Gröschel.
Tatsächlich, ja. Also es werden wenig groß Fragen gestellt, so außer vielleicht, wie ist es irgendwie so und wirst du jetzt ständig erkannt?
Entdecken Sie manchmal durch bestimmte Rollen auch neue Seiten an sich selbst? Kommt sowas vor?
Auf jeden Fall.
Zum
Auf jeden
Beispiel?
Fall. Also eine der prägendsten Erfahrungen war im Studium die Rolle Antigone. Das lag weniger an der Rolle, sondern an der Inszenierung. Ich wurde inszeniert von einer anderen Schauspielerin, gemeinsam mit einem Kommilitonen. Und das war Anita Vulesica, die in Berlin spielt, lange am DT war. Und die hat mich dazu gebracht, auf eine sehr geschickte und kluge Art und Weise, nämlich so, dass ich hinterher gedacht habe, es käme alles aus mir selbst, dass ich ganz groß und laut und extrovertiert auf der Bühne stehe und ganz, ganz schräge Töne von mir gebe. So wie ich normalerweise nie spielen würde und auch selten bin. Und da bin ich dann wirklich hinterher von der Bühne und war erstaunt, dass ich so sein kann und dass es mir Spaß macht und dass ich es mir selber glauben kann. Weil mein Anliegen ist ganz oft, dass ich mir selber glauben kann auf der Bühne. Und dann fallen mir natürlich diese Theatertöne ein bisschen schwer. Und selbst wenn ich Shakespeare spiele, versuche ich irgendwie die Gefühle dahinter einigermaßen echt sein zu lassen. Insofern lerne ich tatsächlich immer wieder neu dazu, auch jetzt im alten Schauspielhaus, wo ich merke, so Mensch, der Kerl, der macht mir viel mehr Spaß zu spielen, als so das Anfang, die Rosalind, die so ein bisschen am Jammern ist. Und sobald dann der Ganymed da ist, bin ich irgendwie voll in meinem Element.
Kommt es vor, dass Sie auch unterschätzt werden, weil Sie ja schon so viel Erfahrung haben, aber noch sehr jung sind?
Ja, das war die letzten Jahre noch etwas stärker, als ich noch ein bisschen jünger war. So mit 24 bis 29 spielte das schon noch eine Rolle, weil dann häufiger natürlich gedacht wurde, ach Mensch, und die kommt doch gerade ganz frisch von der Schauspielschule und dann erklären wir einfach mal kurz, wie es läuft. Und ich war aber schon immer so, dass mich das extrem genervt hat, wenn mir erklärt wurde, wie ich meinen Job machen soll. Inzwischen, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht inzwischen ausstrahle, dass ich genügend Wissen ausstrahle und Souveränität, hoffentlich, dass man mich dann irgendwie mein Ding machen lässt.
Und ich könnte mir vorstellen, Sie reizt es vielleicht dann auch sehr, den anderen einfach zu zeigen, jawohl, ich kann es doch.
Ein bisschen, ja.
Macht dann ja auch Spaß, vermutlich.
Ja, und ich weiß auch, ich warte sehr lange, bis ich dem anderen zu verstehen gebe, dass ich weiß, was los ist. So, also ich glaube, man kann oft mir etwas sagen und ich reagiere so minimal, dass der Kollege denkt irgendwie so, oder der, wer auch immer mit mir spricht, so, hat sie es jetzt verstanden? Und irgendwann, das ist ein bisschen gemein von mir, aber irgendwann kommt dann so, du, ja, ich wusste eigentlich alles schon, was du gesagt hast.
Das ist der große Spaß am Spiel, dann sind Sie definitiv im richtigen Beruf. Wann war denn Ihnen klar, Sie haben ja schon mit 9 angefangen mit dem Fernsehen, wann war Ihnen klar, das ist genau meine Passion?
Durch die Rolle Antigone. Das war, da habe ich dann, glaube ich, 10, 11 Jahre schon gespielt. Und durch diese Rolle und durch dieses Spiel auf der Bühne, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwann beschlossen habe, so, das ist es jetzt. Da war ich im 3. Studienjahr an der Schauspielschule und habe dann gedacht, so, ich möchte diesen Beruf jetzt dauerhaft machen.
Und was hat zur Entscheidung geführt, als Dresdnerin nach Karlsruhe zu ziehen und dort auch dauerhaft zu bleiben? Wie so oft die Liebe?
Ja, genau. Also hingezogen bin ich wegen des Theaters. Ich bin von der Schauspielschule direkt in Karlsruhe gelandet und habe dort 2 Jahre gespielt im Ensemble. und bin dann der Liebe wegen in Karlsruhe geblieben.
Und sind jetzt jeden Abend außer sonntags noch am alten Schauspielhaus in Stuttgart zu erleben, in Wie es euch gefällt. Den ersten Satz des Stücks haben wir schon gehört bei Ihnen in Ihrer Rolle. Was wird der letzte Satz sein, wenn wir schon mal so weit spoilen können?
Der letzte Satz ist, wenn ich könnte, würde ich jeden Mann mit einem Bart, jede Frau, jedes hübsche Gesicht und alle ohne Mundgeruch küssen.
Cornelia Gröschel, herzlichen Dank.
Eins gehört.